Ich hatte Berufsverbot in der DDR und durfte auch nicht studieren. Ich hatte zwar mich überall bei den Prüfungen angemeldet und habe auch überall bestanden bei Schauspiel, also Schauspieler zu werden, durfte aber nicht studieren und deswegen musste ich mir was anderes suchen. Am Schluss waren 5 Männer oder Frauen damit beschäftigt, die Galerie Eigenart oder mich zu beobachten. Ist okay, ne? Plus Markus Wolf, also das ist der Geheimdienst, auch noch. Die Akten sind leider nicht einsichtig, weil das der BND dann übernommen hat. Bundesnachrichtendienst hat alle Akten von dort übernommen und diese nicht zur Einsicht, nur die Stasi-Akten. Und irgendwie ist diese Aktion einfach gut angekommen. Auch deswegen, weil wir allen Politikern geschrieben haben, sie möchten doch bitte ihren Urin abgeben. Wir wollen den vertonen. Und wiederum der BND dann kam, Anita Kegi ist die Chefin der Messe gewesen, der wurde dann gesagt, der Stand muss geschlossen werden, weil man ja anhand des Urins der Politiker sehen kann, ob die Drogen nehmen oder sonst was, und das geht nicht.
Mein heutiger Gast schlug sich Anfang der 80er Jahre in der DDR in Leipzig als Nacktmodel für Maler durch, um für den Staat nicht als asozial zu gelten. Dort lernte er junge Künstler kennen und wurde ihr Galerist. Nach dem Mauerfall machte er auch dank seiner schillernden Persönlichkeit diese jungen Maler, die als neue Leipziger Schule bezeichnet wurden, weltberühmt und den Maler Neo Rauch zum Megastar der Kunstwelt. Mein heutiger Gast ist eine Inspiration für alle, die was Großes erreichen wollen. Mein Gast ist Gerd Harry, genannt Judy Lübcke. Wir sprechen in seiner Berliner Galerie darüber, warum er in der DDR als asozial galt, dass die Stasi sogar eine Geruchsprobe von ihm hatte, wie er es dennoch geschafft hat, sie bis zum Fall der Mauer in Schach zu halten, wie der BND 1990 bei einer Ausstellung auf ihn aufmerksam wurde und dies für riesen Presserummel sorgte, wie es schließlich zum internationalen Durchbruch kam und wie man sich im Haifischbecken der Kunstwelt behauptet.
Hallo Judy.
Hallo.
Schön, okay, dass du zu Gast in meinem Podcast bist. Oh. Es hat großen Spaß gemacht, mich auf das Gespräch heute vorzubereiten. Ah. Weil man muss dazu sagen, ich habe natürlich deinen Weg schon die ganzen Jahre verfolgt und da war natürlich einerseits immer diese riesige Freude, dass jemand aus Leipzig so rausguckt und international es geschafft hat, wie man so schön sagt, und den man selbst seit seiner Jugendzeit kennt. Und das zweite Gefühl ist, du verkörperst für mich Leipzig. Mhm. Kannst du damit was anfangen?
Klar, Leipzig ist ja meine Lieblingsstadt, also nicht nur, weil ich von dort komme, auch weil sie jetzt immer noch die Stadt ist, die irgendwie am lebenswertesten ist. Mhm.
Ich kenne dich ja seit diesen legendären Partys in der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Das muss so 1988 gewesen sein. Du bist da so ein bisschen als bunter Vogel damals.
Ja, ja, ich war aber schon seit 1983 an der Hochschule. Zwar nicht als Student, sondern als Aktmodell. Und wir haben halt Partys gehörten eigentlich zur Ausbildung dazu. Also nicht unbedingt für mich, sondern aber auch für die Studenten. Wenn Fasching war, da war die ganze Hochschule für Monate damit beschäftigt, diesen Fasching vorzubereiten. Das gehörte sozusagen in diesen Unterrichtsablauf mit hinein. Das wurde auch unterstützt von den Lehrkräften und es war immer ein riesen Tohubabohu und hat auch viel gebracht, Zusammenführung von Leuten, nicht nur Studenten, die dort an der Hochschule für Grafik und Buchkunst waren, aber auch die von Musikstudenten, die vom Ballett, die Leute, von der Sporthochschule und. Also da kamen alle zusammen und das hat sich Theaterhochschule natürlich auch als Nachbar, weil dort in Leipzig hat man ja dieses wunderbare Areal, wo all diese Hochschulen in 5 Minuten oder 2 Minuten Fußläufigkeit voneinander entfernt sind. Und es hat sich wirklich an diesen extremen Wochen des Faschings dort gemischt. Und man dann entstanden Freundschaften für immer.
Jetzt musst du mir mal erklären, wie man Aktmodell wird, also praktisch.
Ja, praktisch wird man Aktmodell, indem man sich überlegt, gehe ich in den Raum, wo die Studenten und Studentinnen sitzen, nackt rein und setze mich oder stelle mich hin, oder gehe ich angezogen, vielleicht in einem Bademantel rein und löse diese Umhüllung vor Ort. Das ist die Grundfrage beim Aktmodell stehen. Und
wie hast du die beantwortet? Nein,
mal so, es kam ein bisschen drauf an. Wenn es sehr kalt war, habe ich den Mantel, so lange wie es ging, angelassen und auch in meiner Nähe. Und wenn es warm war, dann konnte man auch nackt an sich noch ein bisschen rumspazieren.
Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich da zu melden, das zu machen?
Ich hatte Berufsverbot in der DDR und durfte auch nicht studieren. Ich hatte zwar mich überall bei den Prüfungen angemeldet und habe auch überall bestanden bei Schauspiel, also Schauspieler zu werden, durfte aber nicht studieren und deswegen musste ich mir was anderes suchen und da gab es nur die Möglichkeit, entweder bei der Kirche zu arbeiten als Totengräber oder eben als Aktmodell, weil für beides brauchte man jetzt keine Kaderakte, die sonst ja immer einen begleitet hat, wenn man irgendwo arbeiten wollte oder studieren wollte. Und in meiner Kaderakte war halt drin, dass ich weder studieren noch arbeiten durfte, weil damals gab es noch das Asozialengesetz. Da gab es das Recht auf Arbeit in der DDR, aber auch die Pflicht auf Arbeit. Und wer nicht arbeiten ging, der konnte dann nachweislich nach einem Jahr eingesperrt werden in ein Arbeitslager. Und da hat man sich oftmals die unliebsamen Leute vom Hals gehalten, indem man denen keine Arbeit gegeben hat und daraufhin dann einen Ausreiseantrag gestellt haben oder ins Gefängnis gegangen sind. Und dem wollte ich entgehen, beidem, und habe halt dann mir eine Lücke gesucht und in solchen surrealistischen Situationen, wie es da die DDR dann auch 87, 88, 89 war, gab es sehr viele Risse in der Realität, in diesem theatralisch-surrealistischen Theater der DDR. Und diese Risse, einer von den Rissen war halt, dass man als Aktmodell nicht vorher einen Vertrag machen musste, sondern man ist zu den Studenten gegangen, hat mit denen was ausgemacht, hat einen Monat dort bei dem, dort oder da in der Hochschule gestanden und am Ende des Monats ist man zum Sekretariat runtergegangen, hat gezeigt, hier guck mal, ich habe all diese Zettel von den Studenten unterschrieben bekommen, ich habe hier einen Monat gearbeitet und dann bekam man in seinen Sozialversicherungsausweis monatlich einen Stempel rein, dass man gearbeitet hat, also fiel man nicht nur unter das Gesetz.
Okay, und wahrscheinlich hat das Geld auch gut zum Leben gereicht.
Ja, ich habe genauso viel verdient wie ein Betriebsdirektor oder, weil Betriebsdirektor und Arbeiter oder Arbeiterinnen am Kirow-Werk haben so ähnlich verdient, also 400 vielleicht der Drei-Schichten-Arbeiter oder die Drei-Schichten-Arbeiterin. Und 500 bis 600 vielleicht der Direktor und ich habe auch so 400 verdient. Mhm. Und mit 400 Mark DDR konnte man sehr gut einen Monat leben, hatte eine Wohnung, die 16 Mark gekostet hat, Miete und das Bier 32 Pfennig oder so. Also man konnte sich auch alkoholisieren, war alles in der Form interessant. Die Umstände an sich in der DDR sind ja bekannt allen, waren da nicht so richtig. Also das Kollektiv, was heute immer wieder als Kollektiv auch als positiv genannt wird, in der heutigen Zeit war damals eher eine Zwangsmaßnahme und das, was du am ehesten gegen den Staat machen konntest, war die Behauptung des eigenen Ichs, der Individualität, damit waren wir schon politisch. Ja, und ich und meine Generation, ich bin 61 geboren, hatte ein bisschen das Glück der späten Geburt. Mein Bruder ist 8 Jahre älter, der hat schwierigere Zeiten erlebt in der DDR und auch nach Mauerfall, dann für ihn schwieriger, weil dann hatte den Beruf verloren, musste umlernen und, und. Und bei mir war es irgendwie noch eben Glück. Ich musste mich noch nicht wirklich entscheiden, weder weggehen oder nicht weggehen, noch irgendwie irgendeine Arbeit annehmen, die mir nicht passte, sondern ich konnte noch so machen, als ob die Welt offen war, und plötzlich war die Welt ja dann wirklich weg und offen. Also die DDR war weg und die Welt war offen 89, und man hat es eigentlich schon immer gewusst. Es war so ein bisschen wie aus dem elterlichen Hause heraustreten.
Dein Bruder ist ja dann quasi ungefähr mein Jahrgang. Mhm. Und ja, also ich bin immer wieder erstaunt, was es für einen Unterschied macht, von wenigen Jahren, wie sich Biografien aus dem Osten entwickeln. Ja. Das ist, wenn man Mitte 20 war, hatte man schon eine andere Reflexion übers Leben als wie ich. Ich war 18. Ja.
Tja, also wie gesagt, das sind andere Positionen. Und das Interessante heute ist natürlich, dass man damals schon in der DDR, da man ja auch die deutsche Sprache sprach, man auch verstand, was die hinter dem Eisernen Vorhang erzählt, propagiert und versucht haben, den Menschen klarzumachen. Also man hat ja das Westfernsehen gesehen, erste, zweite Programm, und hat auch die Nachrichten gehört und auch gehört, welche Propaganda dort über die Bühne lief. Und man hat natürlich auch DDR-Fernsehen gesehen und hat auch dort die Propaganda gesehen. Also man hat eine Ausbildung bekommen im Medienrecht und auch in der Bewertung von politischen Aussagen, die heute immer noch hilft. Man kann in Argumentationsfolgen genau sehen, oder man spürt schon aus der Erfahrung heraus, was eigentlich die Generalrichtung ist, die hier angesprochen wird. Wenn eine politische Position bezogen wird, kann man auch zwischen den Zeilen sehr gut lesen, wo es herkommt und wo es eigentlich hingehen soll.
Weil du das auch angesprochen hast, diesen Begriff Kollektiv, und ja, also das ist ja in der DDR das Individuum an sich, ja, also nicht stattfinden sollte. Siehst du da heute Tendenzen in die Richtung wieder?
Ja, also heute, man kann überhaupt nichts vergleichen mit dem, was die DDR war, weil wenn du die DDR wiederherstellen wolltest, so viel Geld hat überhaupt niemand, um dieses Ding nochmal aufleben zu lassen. Es war ja so absurd. Das hat ja dann im Endeffekt auch, weil es so viel gekostet hat, das aufrechtzuerhalten, das Ende bewirkt von der ganzen Sache. Und heute ist eine andere Situation. Wir sind auch nicht mehr in der Bundesrepublik von 1990. Also im Endeffekt habe ich zwei Systeme untergehen sehen. Einmal die DDR und einmal die Bundesrepublik von 1990. Wir befinden uns in einer ganz anderen Situation jetzt. Ich glaube, es ist noch viel individueller geworden, als man sich das hätte gewünscht und vorgestellt, weil das Ich als Bewusstsein ist zurückgetreten auf die Position des Ich, das für sich alleine kämpfen. Denn es gibt eigentlich kaum noch Solidargemeinschaften oder Leute, die sich jetzt mit einer Sache beschäftigen und auch einen Konsens finden, weil es einfach so viele Angebote gibt, ob es politisch, ob es der Konsum ist, also jedes Angebot ist möglich, und man findet einfach kaum noch ein Terrain, wo man sich sozusagen, wo man sich mit anderen gemeinschaftlich als Individuum austauschen kann, weil das sind dann vielleicht mehr so Anti-Haltungsorganisationen, als dass es eine inhaltlich begründete Ausrichtung wäre.
Wie fanden das eigentlich deine Eltern damals, als du ihnen gesagt hast, dass du Aktmodel bist?
Ja, meine Mutter hatte immer Angst, dass ich ins Gefängnis komme. Das konnte ich ja abwenden. Und mein Vater, der wollte eigentlich immer nach Australien, also bevor ich geboren worden bin. Und dann mit meiner Geburt hat sich das dann auch erübrigt gehabt, weil irgendwie fiel ja nicht die Mauer, sondern 1961 ist die Mauer ja errichtet worden. Und damit war das Ding auch geschlossen. Mhm. Aber die sind eher in der Richtung sozialisiert worden, dass sie dann für eine bessere DDR einstehen wollten oder eingestanden haben. Oder gesagt haben, okay, ich suche mir in meiner Privatsphäre mein Heil. Mhm. Im Garten und im Schrebergarten oder ja, in der Kneipe nebenan.
Mhm. Aber du warst nicht das Enfant terrible.
Ich war so anders, dass ich nicht mal verstanden wurde, was das eigentlich ist. Also das war so eine grelle andere Situation, in der mein Leben stattgefunden hat. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, woher ich komme in Moisdorf, außer dass meine Eltern auch dafür gesorgt haben, dass ich überhaupt losgemacht bin. Weil das Erste, was ich dann gemacht hatte, um sozusagen die Selbstständigkeit zu erreichen, war, ich bin in eine der ersten Wohnkommunen gezogen, die es in Leipzig gab. Das war dann schon 83 83 war es. Und da hat meine Mutter und mein Vater gesagt, ja, geh hin, mach das. Und die sind kurz mal gekommen, haben mich anguckt, fanden es großartig, weil ich wahrscheinlich selber gerne mal in sowas hätten gelebt und haben mich dort einfach dahin geschickt.
Mhm. Du hast ja bei diesem ARK-Modell stehen eben diese Künstler kennengelernt, mit denen du dann später gearbeitet hast. Was hat die eigentlich überzeugt, mit dir zu arbeiten und nicht mit irgendjemandem anderen?
Naja, ein paar von denen sind ja mit mir diesen langen Weg gegangen, ne? Ob es Jörg Herold ist, Carsten Nicola, Olaf Nicola, Neo Rauch, Ubekowski, Max Meyer, Jana Mielefrenz am Anfang auch noch und. Also das waren ja sozusagen die der ersten Stunde, die immer noch dabei sind und ich mit ihnen. Aber es gab natürlich auch sehr viele, die ich ausgestellt habe damals, die dann mit dieser ab 89 ehemaligen ostdeutschen Situation, die ich ja dann auch verkörpert habe nach 89, nichts mehr zu tun haben wollten und dann lieber zu anderen Positionen gingen. Von denen hört man zwar heute nichts mehr, aber damals waren die natürlich eher bestrebt, in die Schweiz, nach Frankreich, nach Amerika oder sonst wohin zu gehen und die Welt aufzuschließen für sich. Und mit denen, mit denen ich diesen längeren Weg gemacht habe, mit denen bin ich halt eher so ein, das ist dann eher ein Marathonlauf geworden. Und wir haben uns halt die Energie eingeteilt und wir sind, es ist immer noch so, dass man da ist und in die Diskussion mit einbezogen werden muss, wenn es um bildende Kunst geht, da kommt man an diesen Namen halt auch nicht mehr vorbei. Mhm. Immer noch nicht.
Absolut. Angefangen hat es ja dann, dass du in der Wohnung ausgestellt hast. Wie lange hat es denn gedauert, bis die staatlichen Behörden davon Wind bekommen haben?
Wahrscheinlich, also am Schluss waren 5 Männer oder Frauen damit beschäftigt, die Galerie Eigenart oder mich zu beobachten. Ist okay, ne? Plus Markus Wolf, also das ist der Geheimdienst, auch noch. Die Akten sind leider nicht einsichtig, weil das der BND dann übernommen hat. Bundesnachrichtendienst hat alle Akten von dort übernommen und diese nicht zur Einsicht, nur die Stasi-Akten. Aber ja, die sind eher albern. Und wie lange hat es gedauert? Wahrscheinlich von Anfang an waren die irgendwie mit dabei. Aber ganz am Anfang habe ich ja noch meine Berufskleidung angehabt, wenn ich Eröffnung hatte, war ich halt nackt in der Tür und das hat bestimmt die ersten Male auch Leute abgeschreckt. Zumal ich noch immer gefragt habe, wie heißt du, wo kommst du her und wo wohnst du und was machst du, weil wenn die Polizei kam, musste man entweder die Veranstaltung angemeldet haben, wenn mehr als 3 Personen zusammenkamen, oder man musste wissen, wer da ist, weil das war dann eben Familie oder Betrieb oder Freunde. Und wenn man das nicht wusste, wäre das eine nicht genehmigte Veranstaltung, dann gibt es Konsequenzen. Und deswegen musste ich mir halt alle diese Namen merken. Aufschreiben ging auch nicht, weil dann hätte der Zettel ja auch gefunden werden können und dann hätten wieder alle. Ne? Deswegen musste man sich das alles merken.
Mhm. Ja. Und wie bist du die dann, also als die dann das erste Mal aufgekreuzt sind oder
man
vielleicht?
Man weiß es nicht, wann
mehrfach. Die. Wie bist du die losgeworden?
Gar nicht, wahrscheinlich nicht bis 89, wahrscheinlich haben die 90 noch weitergearbeitet, man weiß es nicht. Bis hin, dass sie bei mir den Geruch abgenommen haben, um sicher zu gehen, wenn man einen festnimmt, dass man nicht nur anhand des Ausweises ihn wiedererkennt oder wenn bei einer Gegenüberstellung, sondern ein untrügliches Zeichen, ob man es wirklich ist, ist halt der Geruch. Und wenn man dann so ein Tuch einem Hund hinhält dann, und der springt auf dich an, weil du es bist, dann weiß jeder, ja, das ist er wirklich.
Und in welche Situation ist diese Geruchsprobe abgenommen worden?
Das weiß man nie so richtig genau. Ich hoffe ja, okay. In irgendeiner schönen.
Nein, also ich habe natürlich sofort das Bild im Kopf.
Es gab so ein Zimmer, da waren über 100 Einweggläser drin.
Und da man sieht das in dem Film Das Leben der Anderen. Ne?
Ja, und man sieht es auch, wenn du Spiegel TV, ist das drin in der Dokumentation. Und auch jetzt gab es wieder einen Film, da sind die in den Raum rein und da haben die wirklich das Glas und dann steht auch mein Name drauf gefunden. Da war es aber schon offen. Und da hatte man die Tücher schon rausgenommen oder schon den Geruch rausgenommen und sagte, oh, guck mal hier, den kennen wir doch, ja.
Also hat dir irgendjemand ein Unterhemd oder ein Hemd oder was geklaut?
Ja, irgendwas geklaut, ja, oder was reingesteckt.
Und,
oder, also, frag mich.
Das waren schon üble Methoden, ne?
Ja, also wenn man gewusst hätte, worum es da geht, hätte man wahrscheinlich sofort aufgehört mit dem ganzen Quatsch. Aber auf der anderen Seite braucht so ein Staat natürlich auch jemanden, der bei Rot drüber geht. Weil wenn überall nur Polizei ist und keiner macht irgendwie einen Fehler, dann ist das ist noch absurder. Also, weil man fragt sich auch, warum haben die das nicht einfach gleich mal geschlossen? Aber ich glaube, die brauchten auch einfach diesen Gegenpart.
Und dann habe ich auch gelesen, dass eine Ausstellung mal geräumt wurde. Ne? Das war 1988.
Ja, klar. Also es gab ja immer wieder irgendwelche Sachen. Aber man kann das alles nachlesen. Diese Stasi-Unterlagen sind ja in der runden Ecke. Und dort kann man mit so einem Forschungsauftrag da reingehen. Und ich habe das alles freigegeben. Es sind 5 Leute, die sind natürlich nicht mit ihren richtigen Namen drin, sondern irgendwelche anderen Namen und da steht alles Mögliche drin. Aber das ist eigentlich, man hat so immer das Gefühl, wenn wir viel gemacht haben, haben die wenige geschrieben und wenn wir nichts gemacht haben politisch, haben die mehr reingeschrieben, damit die ja nicht abgezogen werden zu irgendwelchen Friedensbewegungen, wo nicht so viele Partys stattfanden.
Wie dick war denn deine Stasi-Akte?
Mehrere Bände.
Okay. Und war da für dich was Überraschendes drin?
Ja, ich hatte immer gehofft, dass also Goethe hatte ja Eckermann, der immer alles mitgeschrieben hat, aber es war eben leider nicht so. Ich hatte gehofft, ich hätte mehr Spaß dabei, um zu lesen, mit wem ich irgendwo zusammen war und wer die Freundin war oder sonst was, aber nee, das waren eher langweilige Sachen.
Woher hast du dieses Selbstbewusstsein genommen, diese Sachen irgendwie doch locker zu sehen? Oder vielleicht hast du sie gar nicht locker gesehen?
Doch, also nur wenn man gewusst hätte, welche Konsequenzen es haben könnte in echt, dann hätte man bestimmt anders reagiert. Aber irgendwann kam im richtigen Moment dann die Wende. Und dann hatten wir uns schon mal 85, glaube ich, mal ausgemacht, ein paar Leute bei einem Fest. Wer 90 noch in der DDR ist, ist blöd. Und wir treffen uns alle am 1. Mai 1990 am Eiffelturm. Ne? Das haben wir 85 ausgemacht, da war nicht klar, dass es eine Wende gibt, gar nicht. Und dann kam die Wende 89 und ich war am 1. Mai dann unterm Eiffelturm, aber niemand von diesen 80 oder 100 Leuten war überhaupt da. Nur ein Kumpel von mir, Schmittel, und seine Freundin waren da, das war's. Weil natürlich dann niemand mehr die Notwendigkeit hatte, das einzugehen. Aber für mich war es irgendwie ein wichtiger Moment, ein wichtiger Akt, dort zu sein.
Ja, ich bin auch für solche Verbindlichkeiten, ja. Wenn man das ausgemacht hat.
Aber die Welt
hat.
War einfach offen. Das war, weißt du, wenn du immer unter Druck bist und dann plötzlich ist der Deckel auf, dann sprüht das natürlich raus und alles sind in alle Himmelsrichtungen auseinandergedriftet.
Mhm. War Ausreise eine Option?
Eigentlich nicht. In der Not hatten wir aber alle einen Ausreiseantrag, immer bei Freunden liegen. Und wenn man eingesperrt wird und bevor man ins Gefängnis kommt wegen angeblichen Einbruchs oder irgendwas, dann hat man immer jemanden gehabt, der einen Ausreiseantrag dann an den Pfarrer weitergibt, an jemanden in der Bundesrepublik schickt oder jemanden gibt und natürlich den auch bei den staatlichen Organen abgibt, sodass man dann als politischer Gefangener
freigekauft
werden kann. Dann wurde man gegen Westgeld, und das war ja so eine Vereinbarung, alle politischen Gefangenen konnten von der Bundesrepublik, von der DDR in der Zeit, wo es die DDR noch gab, gegen Devisen, also gegen Westgeld, freigekauft werden. Also es waren Geschäft, Leute, die eingesperrt waren, freizukaufen, die kriegte die DDR. D-Mark, die sie brauchte, und man kam halt in die Bundesrepublik frei. Das hätte ich dann auch gemacht.
Ja. Was war der größte Verlust, den du Richtung Westen hattest, als noch die DDR existierte, persönlich?
Naja, das ist einfach die Freunde, mit denen man zusammen war, die waren dann plötzlich in alle Welt. Das ist ein bisschen schade gewesen. Und dass plötzlich zwischen mir und jemandem anders, einem Freund, einem Bekannten oder jemandem anders, den man gut kannte, war ja nichts außer, also uns stand nichts im Wege. Und nach der Wende war doch etwas immer präsent und wurde immer präsenter. Das war halt die Notwendigkeit, dass man Geld hatte. Geld verdienen musste, weil Geld wiederum erwartet worden ist für jeden Tag, den man verbringt in einer kapitalistischen Gesellschaft. In der DDR war Geld nicht wirklich ein Thema, weil man konnte es erstens gar nicht ausgeben. Es gab keinen Konsum in der Richtung. Selbst auf dem Auto hat man 12 Jahre warten müssen, ja gut. Und relativ ähnlicher Verdienst aller Leute. Und von daher war Konsum und Geld kein Thema.
Und die Kunst hast du ja in der DDR auch gar nicht verkauft.
Nee, der staatliche Kunsthandel hatte da explizit darauf geachtet, dass man nichts verkauft, weil die wollten natürlich staatliche Kunsthandel, die wollten die Devisen haben und sich da nicht reinfuschen lassen. Also man durfte auch eine Galerie eigentlich gar nicht haben. Deswegen hieß das Ding ja nicht Galerie Eigen plus Art, sondern Eigen plus Art ohne Galerie. Und verkauft wurde nichts. Wer was verkaufte in der DDR von Künstlern, gehörte damit auch nicht mehr zu uns. Wir waren halt sozusagen die am Rande existierenden. Oftmals auch sind es Künstler gewesen, die nicht studiert haben oder was anderes studieren als Kunst. Wir waren in dem Sinne eigentlich asozial für die DDR.
Wie hast du den Mauerfall erlebt?
Den habe ich erlebt, wieder mal, wie immer, wie sehr oft, bei einer Party. Diesmal war das die Party im Theaterhochschule im Keller, da waren wir immer, und der wurde immer leerer und es wurde gesagt, die Mauer ist auf, und wir haben gesagt, das ist Quatsch, das kann nicht sein, dass die Mauer auf ist, bis ich mit meinem Freund Pfuhler nur noch alleine dort unten waren mit demjenigen, der das Bier ausgegeben hat, und dann haben wir gesagt, jetzt sind die alle losgefahren, die kommt doch, jetzt wird doch nichts. Und am nächsten Tag irgendwie gegen 11 aufgewacht. Dann bin ich zu Fuhler rüber, der wohnt in der Nähe gleich bei mir. Und ich hatte schon irgendwie so ein komisches Gefühl, als ob Sonntag ist. weißt du, so ruhig draußen, kaum jemand auf der Straße, Verkehr kaum, auch Straßenbahn nicht so oft. Und dann fiel uns dieser blöde Witz sofort ein, der letzte macht's Licht aus. Und wir dachten, oh Gott, jetzt sind die alle weg. Jetzt werden wir wahrscheinlich Bäcker werden müssen und immer 3 Schichten in der Bäckerei arbeiten. Da ist die schöne Zeit des Modellstehens vorbei. Jetzt müssen wir in die Produktion, weil alle sind weg, nur noch die Blöden sind geblieben. Und dann haben wir gehört, dass man bei der Polizei einen Stempel holen musste. Und dann bin ich dahin und dann waren nur noch Leute über 70, die anstanden. Als 70 Jahre alt, alle Jungen waren schon weg und wir mussten uns jetzt einen Stempel holen. Dann war es 18 Uhr geworden. Wir waren immer noch nicht dran, immer noch in der Reihe. Aber die Polizei hat beide aufgehabt, komischerweise. Und dann gab es sogar Sonderzüge nach Berlin. Ich weiß gar nicht, warum die das gemacht haben. Okay, dann sind wir nach Berlin gefahren. Und ich bin dann nach die Brücke rüber Richtung
Kreuzberg.
Und war vollkommen geschockt, überall irgendwelche Schrift an der Wand, also gesprüht, oder also alle Häuser waren vollgesprüht. Überall waren Hunde und deren Exkremente auf der Straße. Und das war irgendwie nicht der Westen, den ich dachte, dass es ist. Ich war vollkommen über Kulturschock. Ich war vielleicht eine Stunde dort und dann da bin ich wieder zurückgefahren nach Leipzig. Also das war so mein erstes Hilfe. Aber dann,
wie bist du denn nach Leipzig zurückgekommen?
Ich auch wieder, so gab Sonderzüge halt. Und dann bin ich irgendwann, dachte ich mir, nee, also der Westen ist es nicht. Und dann sind wir halt 90 als allererstes über Wien nach Wien. Österreich war ein bisschen ähnlich wie die DDR damals, auch so gemütlich. Abends hat man was erzählt, am nächsten Tag hat man auf jeden Fall nicht das gemacht, was man erzählt hat, damit man am Abend wieder was erzählen konnte und dass man an dem, was man gemacht hat, auch bewertet werden konnte. Und dann waren wir als allererstes richtig mit Kunst wieder in Paris. Ja. Und dann sind wir 90, nachdem wir auf der Messe waren und dort sogar Umsatz gemacht haben, haben wir eine temporäre Galerie in Tokio aufgemacht, weil das war weit genug weg.
Das habe ich auch gelesen und da habe ich mich natürlich sofort gefragt, wie seid ihr denn da klargekommen? Ich meine,
Goethe-Institut gewohnt, Geld von der Messe Frankfurt, die im Frühjahr war, noch vor der Währungsunion, und Künstler und hingefahren und wir dachten einfach im Westen, also wir hatten gemerkt, als wir auf der Messe waren, da gibt es genug Galerien und es gibt auch genug Künstler, die brauchen uns nicht. Und wie alle anderen wollten wir einfach in die Welt. Mhm. Die Welt war Tokio.
Mhm. Ja, ich frage halt, weil ich sag mal, wir mit unseren 2 Stunden fakultativen Englisch in der Schule.
Naja, in Japan haben sie auch kein Englisch gesprochen, von daher war das okay.
Okay.
Das war die richtige Wahl.
Aber ich meine, Wahnsinn, dass du schon damals so organisiert warst und wusstest, dass es ein Goethe-Institut gibt, an das man sich wenden konnte.
Ja, das Learning by Doing war das irgendwie.
Na, aber relativ schnell, ne?
Ja, aber in der DDR hat man natürlich, wie schon gesagt, die deutsche Sprache war mir bekannt. Man hat Fernsehen geguckt, man hat mit Leuten aus dem Westen geredet, man hat die Bücher fast auswendig gelernt, um die es geht, und nicht nur eine Bibliothek hinter sich gehabt, ohne reinzugucken, sondern man hat alles gelesen. Das ist ein großer Unterschied, ob du in einer schönen Wohnung wohnst mit einer riesen Bibliothek, die du gar nicht lesen kannst alles, oder ob du wenige Bücher, die wichtigsten, bekommst, die fast schon auswendig lernst, damit du in deiner Gruppe auch angesehen bist. Da vermittelt sich einfach mehr, als wenn man nur eine Bibliothek im Hintergrund hat.
Es erinnert mich genau daran, ich habe mal Hermann van Veen interviewt und der meinte, der war ja auch immer zu DDR-Zeiten, der durfte ja bei uns auftreten. Und er meinte, genau, also ich habe ihn gefragt, was für ihn Ostdeutsch ist. Er meinte, ja, wenn man über ein Buch spricht, dann hat der andere das auch gelesen.
Ja,
fand klar. Ich einen schönen Satz.
Fast schon auswendig gekonnt.
Genau.
Also wenn du Jack Kerouac unterwegs nicht gelesen hattest oder nicht zitieren konntest, dann gehört es dir einfach nicht dazu, ist klar.
Du musst mir noch was erzählen zu diesen Anfängen, diese Messe in Frankfurt am Main. Die war ja noch vor der Währungsunion.
Vor der Währungsunion, die wollten Westgeld haben, hatte ich nicht. Dann hat Arend Oetker für uns gebürgt.
Wer war das?
Dr. Arend Oetker. Der war damals Kulturkreis BDI-Vorsitzender und der Chef. Ne? Und ja, dadurch konnten wir da teilnehmen, obwohl wir noch nicht bezahlen konnten. Und am Ende der Messe hatte ich so viel Umsatz gemacht, dass ich sogar die Messe bezahlen konnte, ohne dass jemand anders dafür zahlen musste. Das war irgendwie eine interessante Erfahrung, weil das erste Mal hieß es dann auch, was kostet das eigentlich? Ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Habe mich dann informiert, zum Beispiel bei Walter Sturms, einer Galerie, die es heute noch gibt. Wie macht ihr eure Preise? Die Eröffnung lief gerade schon. Ja, und irgendwie ging das dann einfach eins nach dem anderen. Preise bilden, verkaufen. Damals konnte man auch keine Schecks annehmen, weil die hätten sie in der DDR, die damals ja noch so pro forma existierte, es gab ja noch kein Westgeld, Anfang 90, hätte ich die Schecks gar nicht einlösen können, da wäre ich wahrscheinlich sogar ins Gefängnis gekommen mit so einem Scheck in der Hand, weil, hä? Ja, und deswegen gab es nur die Möglichkeit, bei mir bar zu kaufen und das fanden alle super lustig, zumal der Preis war dann 600 Mark für eine Zeichnung. 400 Cent kriegte man aber nur aus so einem Automaten raus damals. Also mussten sie sich noch jemanden suchen, der auch noch Geld gab. Also es war so ein Schneeball, wenn da jemand was kaufte, kam da erst einer, dann zwei, dann drei, dann fünf und alle wollten sehen, was da passiert. Und irgendwie ist diese Aktion einfach gut angekommen. Auch deswegen, weil wir allen Politikern geschrieben haben, sie möchten doch bitte ihren Urin abgeben, wir wollen den vertonen. Und wiederum der BND dann kam, Anita Kegi ist die Chefin der Messe gewesen, der wurde dann gesagt, der Stand muss geschlossen werden, weil man ja anhand des Urins der Politiker sehen kann, ob die Drogen nehmen oder sonst was, und das geht nicht. Wir konnten dann nachweisen, dass von den 60 Gläsern, auch wieder Einweggläsern, nichts mit Urin gefüllt war, weil selbst wenn man eins füllen will mit Urin, das geht gar nicht. Wir haben halt dann das versucht mit eigenem Urin, aber uns hat natürlich niemand was geschickt, ist klar. Und dann haben wir das mit Tee gemacht, Teebeutel, und das ging auch, und dann konnten wir nachweisen, dass kein Urin drin ist, also durften wir weiter den Stand öffnen. Aber es hat eine riesen Presse gegeben, weil ich natürlich auch noch gesagt habe, BND geschlossen, kein Problem, kenne ich aus der DDR. Und das war irgendwie eine gute PR, ungewollt.
Ihr war dann in der Zeitung?
Überall. Wir waren in Zeitung, wir waren im Fernsehen und alle wollten diese Wahnsinnigen sehen.
Das ist ja auch das Spannende und das finde ich einfach, das ist ja so diese tolle Geschichte bei euch, dass ihr in eine Kunstwelt reingestoßen seid, wo euch ja erstmal keiner gebraucht hat.
Ja, wir haben ja erst eine Seitenbewegung gemacht, ne? Über Japan, dann Paris, dann Berlin, dann New York 1993 mit der temporären Galerie, 94, 95 London. Also wir sind ja eigentlich immer rumgesurft da und haben erst so ab 96 in diesem deutschen Markt dort mit agiert. Vorher waren wir außerhalb.
Wie kam das zu diesem Begriff Neue Leipziger Schule?
Das war die Presse, die hatten sich nicht alle Namen merken können und haben dann gesagt, einfacher ist es, man nennt es die Neue Leipziger Schule. Und dieser Begriff ist eigentlich auch ganz gut, man kommt damit sehr schnell von A nach B. Und auf jeder Party kann man sagen New Leipzig School, das lässt sich auch in Amerika ganz einfach sagen. Auch für jemanden, der nicht so gut Englisch konnte, New Leipzig School, versteht jemand? Ja. Und kann das jemand sprechen? Ja. Und wenn man dann natürlich angefangen hat, die Namen zu nennen, dann das war mir dann schon ein Spielverderber, weil dann musste der Gegenüber natürlich auch wissen, wen man meint. Also blieb es bei New Leipzig School, was hinderlich war. Und wir haben dann immer wieder versucht, und im Endeffekt ist es dann auch gelungen, die Namen wie Neo Rauch, David Schnell, Tim Eitel, dann auch als Einzelposition zu benennen und zu zeigen.
Und wie überlebt man in diesem Haifischbecken Kunstszene?
Ja, am Anfang ist man halt außerhalb gewesen, wie schon gesagt, eher in anderen Ländern. Und wenn man dann genügend Erfahrung gesammelt hat, kann man sich dann auch hineinbegeben, ohne dass man sozusagen wahrgenommen wird eigentlich wirklich, weil man war ja irgendwie jemand anderes. Man ist nicht in dieselbe Schule gegangen wie die anderen, nicht aufs selbe Internat und die Eltern kannten sich auch nicht. Und von daher war man so ein bisschen am Rand, ungesehen, bis man vielleicht im Weg gestanden hat, aber dann war man schon stark genug, um auch die Position zu behalten.
Also du hattest ja quasi auch Mentoren, ne, die dich unterstützt haben mit Ratschlägen und so weiter.
Ja.
Oder ist es eher so, dass man da schon ganz schön dicke Bretter bohren muss, um da reinzukommen und dazu zu gehören?
Eine Mentoren eher nicht. Also ich weiß gar nicht, natürlich hat Arndtke geholfen und alle anderen auch. Aber Mentoren, die dann geholfen haben, dort in dieses System reinzukommen, eher die Gruppe der Künstler und Künstlerinnen, der Kolleginnen und Kollegen in der Galerie, weil das dann doch ein Team ist und niemand kann sowas alleine machen, eher die waren es. Ne? Ja. Und man hat halt auf seine eigene Kraft vertraut.
Wie hat sich dann rauskristallisiert, dass Neo Rauch ein Star ist?
Ja, immer von außen. Man selber kann das weder einschätzen noch behaupten. Und wenn dann aber anfängt, wenn das Metropolitan Museum eine Einzelausstellung mit einem Künstler macht, dann macht das auch mit allen anderen etwas. Und hier wie immer bei allen anderen auch, wenn das Ausland oder jemand von außen eine Wertschätzung gibt, dann ist man auch im eigenen Land etwas wert. Es ist selten, dass man von der Seite aus, aus welchem Dorf man kommt, auch anerkannt wird und dann die Schritte nach außen geht, sondern meistens von außen nach innen. Und man muss sagen, dass im Falle von Neo Rauch das natürlich auch so ist, er ist derjenige, der für Malerei damals die Tür aufgemacht hat. Malerei gab es in der Form 1995 oder 97 eigentlich nicht. Da gab es Fotografie und Video. Und Neo hat ein hohes Risiko, ist ein hohes Risiko eingegangen, einfach zu behaupten, seine Position als Maler, auch noch als figürlicher Maler, mit einem Inhalt, den er transportiert hat, und mit einer Galerie, die da auch dahinter steht. Und er ist einfach ein ausgesprochen guter Maler, der dann ohne Rücksicht auf Verluste einfach da weitergemacht hat, gegen alle Anfeindungen, und das dann auch durchgestanden hat. Und er hat die Tür für Malerei für alle anderen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit aufgemacht. Das war ja.
Gab es für dich so diesen Moment, jetzt haben wir es geschafft, gab es diesen einen Moment?
Na, der kommt natürlich noch, das ist ja wohl klar. Wir sind noch am Arbeiten.
Naja, ich meine jetzt so der Durchbruch, du hast ja schon gesagt, das war natürlich sowas wie im Metropolitan, ne?
Ja, das ja, aber man kann sagen, 2015 wurde es so, dass man mit allen Künstlern in der Galerie auf einer Position war, dass man gesehen, gehört wurde und dass man auch finanziell so unabhängig war, dass man Geld als Transportmittel einsetzen konnte.
Wenn man dann so ein Bild für Man sagt ja irgendwie zwischen 400 und 1,2 Millionen kann man Neo Rauch verkaufen. Wenn man dann, sagen wir mal, so eine Million für ein Bild bekommt, ist man dann immer vernünftig und sagt, ja, das müssen wir dann für die nächste Messe ja zurücklegen? Oder gab es für dich auch mal diesen Moment?
Wenn wir nicht so vernünftig wären, würde es uns nicht mehr geben. Also ich kenne das Wort Rücklagen und bin Unternehmer genug, um zu wissen, was das bedeutet.
Meine Frage wäre, gab es trotzdem mal diesen einen Moment, wo du gesagt hast, also jetzt gönne ich mir mal irgendeinen tollen Luxus, irgendwas Besonderes?
Ja, man gönnt sich halt, sollte man sich ja jeden Tag ein bisschen Luxus leisten, aber die Frage ist, was ist der Luxus? Ist er mit Geld zu kriegen oder ist er mit Zeit zu bekommen, mit Freunden zusammen zu sein, mal rauszutreten aus dem Alltag? Also der Luxus liegt auf einer anderen Ebene. Ganz wichtig ist, dass man weiterhin das machen kann, was man als Arbeit, und die Arbeit ist ja so auch nicht, dass man sich sozusagen eine Erfüllung hat in dem, was man macht, ob es Künstlerin ist oder ein Künstler oder Galerie, die Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir das machen können, was wir als Vision haben und das umsetzen können, dann ist alles perfekt.
Mhm. Als ich gerade gekommen bin, da war ja eine Studenten waren da, mhm, und du hast denen so ein bisschen erklärt, wie es ist, Künstler zu sein. Mhm. Und interessant fand ich da, was du ihnen erzählt hast zum Thema Preisgestaltung.
Ja, was habe ich gesagt?
Ja, das weißt du doch noch. Genau, also wie man anfangen sollte.
Naja, keine hohen Preise, weil das ist zwar schön, wenn man sagt, ich habe da monatelang dran gearbeitet und das ist noch ein Goldrahmen mit einem Silberplakette hinten dran. Aber der Preis, der dann dafür ausgerufen wird, hat ja nichts mit der Wertigkeit der Arbeit zu tun, sondern der Wert der Arbeit ist ein anderer. Das ist die Arbeit an sich, die in dem Zusammenhang steht mit dem Werk, die die Künstlerin macht, und dann auch mit dem Zusammenhang mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Der Preis ist eine Strategie, ne, die man anwendet. Und wenn ein Künstler einfach eine Bedeutung hat, auch für andere Künstler, wenn ein Künstler einen Weg frei gemacht hat für andere, wenn er eine Bedeutung hat, auch in der Kunstgeschichte schon zu Zeiten, in denen er lebt, mit dem, was er macht, dann oftmals kann auch das sich widerspiegeln im Preis, wenn es halt große Museumsausstellungen gab, wenn viele Leute darüber geschrieben haben, wenn viele Künstlerinnen und Künstler nicht ohne sich mit diesem Werk auseinandergesetzt zu haben, weiterhin Kunst machen können, dann ist das eine gewisse Bedeutungswahrnehmung von diesem Werk des Künstlers zur Künstlerin, und die drückt sich auch im Preis aus.
Mhm. Wo siehst du dich in 10 oder 20 Jahren?
Lebendig, hoffe ich, ne? Und ansonsten, ja, das, was ich jetzt auch mache, mit den Künstlern und den Künstlerinnen zusammen und vor allen Dingen auch in der Galerie, als jemand, der in diesem Team Galerie arbeitet, weil, das muss man auch ganz klar sagen, ich bin jetzt immer mehr sozusagen Außenminister, ne, oder derjenige, der hier auch mit für PA mit verantwortlich ist. Die Arbeit, die stetige Arbeit mit den Künstlern, für den Künstler, für die Künstlerin, für Ausstellungen, für all diese Sachen wie das tägliche Aufmachen der Galerie in Berlin, in Leipzig oder im Lab, das wird gemacht von den Leuten, die hier maßgeblich eigentlich die Galerie bestimmen. Und das ist ein Team, und ohne dieses Team könnte ich hier gar nicht sitzen und jetzt mich mit dir unterhalten. Und das ist ein Bewusstsein, was man immer haben muss, dass man auch sich zurücknehmen muss, weil man einfach gar nicht mehr alles alleine machen kann und auch nicht gut ist, wenn man alles alleine macht.
Mhm. Bist du mehr in Leipzig oder in Berlin zu Hause?
Meine Lieblingsstadt ist natürlich Leipzig, ne? Und ich bin aber ein, zwei Tage die Woche, wenn es irgendwie geht, in Leipzig oder dann die anderen Tage in Berlin. Aber ich bin auch sehr viel unterwegs. Wir machen sehr viele Messen international. Wir haben sehr viele Ausstellungen, wo es auch gut ist, wenn wir bei den Eröffnungen dabei sind, wenn man sieht, wie andere Museumskuratoren zum Beispiel mit einem Werk von einer Künstlerin von uns umgehen, die wir vertreten. In der Galerie selbst würdest du dieses Werk so zeigen, wie du und die Künstlerin es am ehesten sieht. Und wenn man dann eine Ausstellung im Museum macht, ist es ganz schön, wenn man das auch der Kuratorin oder dem Kurator überlässt, sie zu strukturieren in dem Raum, der da ist, weil dann lernt man nochmal neu Zusammenhänge zu sehen und Verbindungen, die weder ich noch die Künstlerin gesehen haben, dann über die Kuratorin nochmal gespiegelt, das Werk nochmal neu entdeckt. Das ist gut für alle.
Inwieweit haben deine Eltern denn erleben können, was aus dem Aktmodel von damals geworden ist?
Ja, mein Vater hat es so halbwegs noch mitgekriegt. Der ist dann über 90 gestorben, dann in einem hohen Alter, aber er hat es schon noch mitgekriegt. Und meine Mutter komplett, die hatte dann nicht mehr Angst, dass ich ins Gefängnis komme. Das ist schon mal beruhigend gewesen. In der DDR war das immer so ein bisschen eine heikle Sache. So langhaarig und Jazzkonzerte und verbotene Sachen machen.
Also die waren oder sind auch mächtig stolz auf dich?
Die waren am Schluss schon stolz auf mich mit einem kleinen bisschen Wehmut, dass es dann doch nicht dazu gereicht hat, irgendwie was Ordentliches zu machen.
Drei Fragen zum Schluss. Welche Bands aus der DDR hörst du heute noch?
Ich höre kaum Musik, außer ein bisschen, also Klassik höre ich manchmal, aber nicht, weil ich das irgendwie so unbedingt hören will, sondern irgendwie Johann Sebastian Bach ist schon ganz gut für alle Situationen. Und aus der DDR muss ich sagen, irgendwie damals habe ich auch nicht so viel Musik gehört. Und mach's immer noch nicht.
Nee. Auch nicht die Art aus Leipzig oder
nö.
So?
Nö.
Gar nicht?
Nö.
Okay, dann kann ich dich auch nicht zu den drei Top-DDR-Songs befragen.
Leider nicht, ne. Ich bin in der Beziehung, glaube ich, eher... Ich interessiere mich auch eher für die Menschen, muss ich sagen, als für die Sachen, die dann... nach außen getragen werden. Das ist selbst bei den Künstlerinnen und Künstlern, finde ich die Entwicklung einer Person und einer Persönlichkeit und das kreative Volumen, die in so einem Leben dann angereichert wird, super interessant und was daraus wird natürlich auch, also als Werk. Aber mich jetzt zu versteifen auf eine Phase und zu sagen, alle Arbeiten zwischen 1994 und 1998 sind doch am Ende doch die Besten gewesen. Das finde ich irgendwie Quatsch. Mhm. Das ist für mich nicht relevant. Für mich sind relevanter, und vielleicht auch deswegen arbeite ich so gerne mit Künstlern auch langfristig und immer noch, weil ich die Person so wichtig finde für mich im Leben. Und auch die Kolleginnen und Kollegen in der Galerie. Ich finde, die Person bereichert mein Leben. Und das ist das, was mir wichtig ist, dass die Situation, in der ich mich befinde, mit einer anderen Person.
Mhm. Welche Kunst kaufst du?
Gar nicht. Ich kaufe keine Kunst, ich verkaufe Kunst.
Und was ist der beste Spielfilm über die DDR?
Oh, ja gut, bei Filmen könnte ich sagen, ja, Paul und Paula ist natürlich wunderbar, ne? Aber auch Sommer auf dem Balkon, oder wie hieß der, ne?
Sommer vorm Balkon.
Sommer vorm Balkon ist wirklich gut. Und Sonnenallee ist auch gut. So, Aber ansonsten, ja, also nicht der eine von ausgezeichnete und genannte von dir, nicht unbedingt. Ja. Es werden bestimmt noch ein paar kommen.
Das ist interessant, an dem Film scheiden sich so ein bisschen die Geister, ne, an das Leben der anderen. Warum ist das so?
Der ist mir zu komisch. Der ist zu unwitzig. Ich habe diese Situation auch so nie erlebt und irgendwie denke ich mir auch, nein. Also wir hatten es schon eher lustig und man hat sich versucht, gegenseitig Freude zu bringen. Und wie gesagt, in meiner Generation haben wir die DDR nicht so als Repressalienstaat erlebt, sondern eher als etwas unglaublich Surreales, wo man sich immer gesagt hat, was ist hier Realität und was ist hier Theater? Also es hatte so viele Risse und so viele Möglichkeiten dadurch für uns, aber nur natürlich für die Leute, die asozial waren und sich nicht gezwungenermaßen, wenn du über 36 dann warst, hast du dich vielleicht in diese Gesellschaft hineinbegeben müssen und dann auch ankern in dieser Realität. Aber wir waren einfach so jung, dass wir dort nicht ankern mussten und eher die Risse genutzt haben, die da waren, in dieser vorgegebenen Realität.
Das ist doch ein ganz hervorragendes Schlusswort.
Ja. Gut.
Vielen Dank.
Bitte, bitte. Danke für das Interview.